Mumonkan Nummer 19. Nonsense. Der alltägliche Geist ist der Weg. Joshu fragte Nansen, was ist der Weg? Der alltägliche Geist ist der Weg, antwortete Nansen. Joshu fragte, soll ich nach ihm suchen? Wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm, antwortete Nansen. Wie kann ich den Weg finden, wenn ich nicht nach ihm suche? Beharrte Joshu. Nansen erwiderte, der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Wissen ist Verblendung, Nichtwissen ist Verwirrung. Wenn du wirklich den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden? Bei diesen Worten kam Joshu zu plötzlicher Verwirklichung. Mumons Kommentar. Nansen verging und verschmolz angesichts Joshus Fragen und er konnte keine plausible Erklärung geben. Selbst wenn Joshu zur Verwirklichung kam, brauchte er noch weitere 30 Jahre, um es vollständig zu verstehen. Mumons Gedicht. Frühlingsblumen, Sommermond. Herbstbriesen, Winterschnee. Wenn keine unnützen Dinge deinen Geist verwirren, hast du die schönsten Tage deines Lebens. Ihr könnt euch gern bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Der alltägliche Geist ist der Weg. In der englischen Fassung steht, Ordinary Mind is the way. Das ist ein bisschen was anderes. Ordinary heißt der gewöhnliche Geist. Der alltägliche Geist ist der Weg. Hat so ein bisschen etwas von, du musst die ganze Zeit im Alltag üben. Sonst bringt das nichts. Das ist auch richtig. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen zu kurz. Der gewöhnliche Geist ist der Weg, trifft es etwas besser. Joshu fragt Nansen, was ist der Weg? Der gewöhnliche Geist ist der Weg, antwortete Nansen. In dem Moment, wo Joshu diese Frage stellt, was ist der Weg? Muss man davon ausgehen, dass er etwas Besonderes sucht. Wenn ich sage, was ist der Weg, wenn ich danach suche, dann bedeutet es, dass ich davon ausgehe, es gibt auf der einen Seite den Weg, hier ist der Weg, das ist nur ein ganz schmaler Weg. Und links und rechts ist nicht Weg. Wenn ich da bin, bin ich nicht auf dem Weg. Dann bin ich getrennt von dem Weg. Und dann brauche ich eine Landkarte, um auf den Weg zurückzukommen. Das ist eigentlich das, was hinter Joshus Frage steckt, oder zumindest kann man sie so verstehen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Wo muss ich hin? Worauf muss ich achten? Was ist das, woran ich den Weg erkenne, im Unterschied zu dem, was nicht Weg ist? Also eine Vorstellung von, auf der einen Seite gibt es so etwas wie richtige Übung, korrekte Übung, eine bestimmte Form, bestimmte Dinge, auf die man achten muss, bestimmte Aspekte, die mir zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und auf der anderen Seite gibt es halt alles das, was das nicht ist. Was nicht der Weg ist, was mich von dem Weg trennt, was mich in die Irre führt, was falsch ist. Es ist eine dualistische Weltsicht, die in der Frage steckt. Ich möchte den Nichtweg verlassen und den Weg betreten. Nansens Antwort geht darauf überhaupt nicht ein, beziehungsweise entzieht ihm sofort die Grundlage. Er sagt nämlich nicht, oder ich würde es nicht so verstehen, dass er sagt, der alltägliche Geist ist der Weg. Der Weg besteht darin, dass du es die ganze Zeit übst, sondern der gewöhnliche Geist ist der Weg. Hinter Joshus Frage steckt die Annahme, es gibt einen besonderen Geist, der Weg ist. Wenn ich mir mein alltägliches Erleben anschaue, mein Geist, wie er normalerweise ist, unkontrolliert, verwirrt, durcheinanderlaufend, abgelenkt, hier mal von Gier, da mal von Hass geprägt, dann stelle ich da eigentlich nur fest, darin kann die Freiheit nicht liegen. Wenn das die Freiheit ist, wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück, sagt immer jemand. Das kann nicht die Freiheit sein, da kann die Freiheit nicht sein. Das heißt, die Freiheit muss irgendwo außerhalb von dem sein. Irgendwo anders. Da, wo das alles nicht ist. Wo es keine Gier, wo es keinen Hass gibt. Keine Verwirrung, keine Gedanken. Dahinter steckt das, was uns als erstes begegnet, wenn wir anfangen zu sitzen. Und was uns vielleicht auch zum Sitzen hinbringt. Die Motive für unterschiedliche Menschen sind unterschiedlich, aber bei den meisten ist es doch mehr oder weniger so, dass sie irgendwann feststellen, es sind gar nicht meine Probleme in der Welt, es sind gar nicht meine Probleme mit anderen Leuten, es sind gar nicht meine Probleme mit äußeren Umständen, die dafür sorgen, dass es mir nicht gut geht, sondern eigentlich steckt das Problem in meinem Geist. Oder alle meine Probleme, die ich in der Außenwelt habe, lassen sich auf meinen Geist zurückführen. Wenn ich Probleme mit anderen Leuten habe, hängt das auch damit zusammen, wie mein Geist mit ihnen umgeht. Und erkenne also wirklich, dass das Problem vielleicht näher an mir dran ist, als ich vorher gedacht habe. Dass es nicht irgendwo in der Außenwelt liegt, sondern dass es in meinem Geist ist. Und dann erkenne ich vielleicht irgendwann auch mal, wenn ich anfange zu sitzen, was in meinem Geist so los ist. Und dass es Zustände gibt, wo das mehr ist, wo ich mehr hin und her getrieben werde. Und wo es ruhiger ist. Wenn ich jemand habe, mit dem ich in einem Konflikt bin, zum Beispiel jemand, auf den ich wütend bin, dann passiert es vielleicht, dass ich dann mal irgendwo meditieren bin und die Meditation so intensiv ist, dass ich überhaupt nicht an ihn denke. Vielleicht nur 10 Minuten oder sowas. Und dann stelle ich fest, mein Leiden ist weg. Das heißt, es ist schon das Erleben, dass das Leiden in meinem Geist aufsteigt. Nur in meinem Geist. Wenn ich mir dieser äußeren Anlässe nicht bewusst bin, wenn mein Geist nicht darauf reagiert, leide ich nicht. Und der schnelle Schluss, den man daraus dann zieht, ist, dann muss ich ja einfach nur meinen Geist in Anführungsstrichen abschalten. Wenn ich meinen Geist auf Null runterfahre, keine Aktivität, kein Leiden. Das funktioniert auch. Wenn ich keine Energie, keine Zeit habe, mich auf irgendein Problem zu konzentrieren, was ich mit irgendjemand habe, dann habe ich mit ihm zu diesem Zeitpunkt kein Problem. Das ist total super, wenn man das erste Mal erfährt. Weil wir unsere Probleme in der Außenwelt normalerweise für absolut real und geradezu materiell objektiv greifbar halten. Und dann sind sie mal kurz weg. Wenn ich mein erstes Wochenend-Session zum Beispiel mache, das sehr hart für mich ist, dann bin ich so mit meinen Schmerzen, meiner Müdigkeit und dieser neuen Situation beschäftigt, dass ich vielleicht am Ende der Sessions feststelle, ich habe überhaupt nicht an meine Arbeit gedacht und meinen Stress, den ich da habe. Was auch immer. Und dann entsteht die Annahme, darum ging es eigentlich. Diesen Zustand müsste ich eigentlich erreichen. Das heißt, das haben wir vielleicht bei unserem ersten Session gehabt, dass unsere Probleme mal komplett weg waren, weil wir mit dem Überleben auf dem Session beschäftigt waren. Und dann glauben wir, darum ging es eigentlich, unseren Geist auf Null bringen, so dass die Probleme einfach weg sind. Dass sie aus unserem Geist verschwinden. Das ist das, was man einen besonderen Geist nennen könnte. Das ist ein Geist, der manchmal sich so verhält, ein Geisteszustand, den wir auch erreichen können, zeitweise, den wir auch üben können, den zu üben auch nützlich ist, um es mal zu erfahren. Aber es ist ein besonderer Geisteszustand. Ich kann nicht immer in diesem Geisteszustand bleiben. Ich kann mich zum Beispiel auf Atemzählen konzentrieren und das vielleicht eine halbe Stunde lang machen und alles andere abschalten. Und in diesem Moment sind meine Probleme alle weg. Und die Vorstellung, die wir von Zen-Übung haben, ist, dass es darum geht, diesen besonderen Geist zu entwickeln. Also im Grunde genommen immer nur Atem zu zählen und nichts mitzukriegen, was uns Probleme machen könnte. Das hat eine Kehrseite. Das ist erstmal etwas roboterhaft. Und es macht mich unlebendig. Das heißt eben auch, dass ich keine Freude mehr wahrnehmen kann. Ich habe meinen Geist, wenn ich gut bin in dieser Übung, hängt davon ab, wie gut man in Selbstdisziplin ist und wie verbohrt man ist. Wenn ich gut bin in dieser Übung, dann kann ich das wirklich sehr gut schaffen, meinen Geist in diese Richtung zu bringen, dass er gedrillt ist, nicht zu denken. Und jedes Mal, wenn ein Gedanke aufkommt, dass ich ihn irgendwie abschalte. Und wenn wir das dann ein bisschen besser drauf haben, dann denken wir sind auf dem richtigen Weg. Was ist der Weg? Der Weg ist immer mehr Sessions zu machen und den Geist, den ich während eines Sessions habe, den tiefen, konzentrierten Geist, der ganz anders ist als mein gewöhnlicher Geist, diesen Geist immer weiter auszudehnen. Das ist die Vorstellung, die wir haben. Deswegen ist es gut, in ein Session reinzukommen und es ist gut, versuchen, etwas von diesem Geist aufzubewahren, wenn ich das Session verlasse. Aber die Zeit, die dazwischen ist, die ist eigentlich, kann ich dann benutzen, um im Alltag zu üben. Ist auch gut, das stärkt die Übung. Aber das ist eigentlich nicht wirklich das, worum es geht. Dieser gewöhnliche Geist, da, wo ich nicht übe, damit kann ich eigentlich nichts anfangen. Ich kann ihn auch als Zeit für die Übung benutzen, aber es geht nicht um den. Wie gesagt, das ist eine dualistische Sicht. Und solange ich in dieser Sicht verharre, perpetuiere ich das Problem. Ich werde immer diese Spaltung haben zwischen einem Geist des Übens, einem besonders konzentrierten Geist und dem Geist, wie er halt ist, wenn ich gerade nicht übe. Und je größer diese Unterscheidung ist, desto mehr tut es weh. Wenn man von einem Session oder auch nur von einem Sitzabend, wo man eine gewisse Ruhe erlebt hat, rausgeht auf die Straße, kommt es einem auf einmal unglaublich laut vor unter Umständen. Und wenn man versucht, seine Stille, die man hier erlebt hat, festzuhalten, dann wird es noch lauter. Dann stört einen das. Dann manchmal gehen wir ja zum Beispiel nach dem Sitzen irgendwo ein Getränk nehmen, ein Bier oder was auch immer. Und dann läuft da diese laute Musik. Und es ist unerträglich. Wieso ist es nicht möglich, dass man sich irgendwo in Ruhe unterhalten kann? Warum muss überall diese laute Musik im Hintergrund laufen? Das stört uns. Das stört uns dann, wenn wir versuchen, unsere Stille festzuhalten. Und das ist nicht das, was uns frei macht, sondern wir denken, wir sind auf dem richtigen Weg, weil wir immer mehr diese Stille als diese abgetrennte Stille versuchen zu kultivieren. Und das führt dazu, dass sobald wir rausgehen, wir uns fühlen wie Zombies in einer fremden Welt. Denn draußen wird rumgeschrien, alles ist laut, es ist bunt, niemand ist achtsam, die Leute laufen kreuz und quer durch die Gegend, verkaufen sich Drogen und ich versuche mit meinem heiligen, stillen Geist da durchzugehen. Schrecklich. Und dann entsteht natürlich auch der Gedanke, auch eine Folge des Dualismus, dass ich getrennt bin von allem, was da draußen ist. Und ich beurteile dann sofort auch alles, was da draußen passiert. Wie unachtsam die Leute sind, dass sie nicht aufeinander achten, wie lieblos die sind, wie die durch die Gegend laufen, dass es alles ja ungesund ist und dass ich mich selbst aber auch davor schützen muss, damit mich das nicht anspringt. Das wird mich dann, wenn ich an dieser Stille versuche festzuhalten, wenn ich versuche, diesen besonderen Geist festzuhalten. Und letztendlich bedeutet es auch, dass ich mein Erleben natürlich unglaublich eingrenze. Denn wenn ich sage, der Geist, um den es geht, ist ein besonderer Geist, heißt es immer dann, wenn ich diesen besonderen Geist nicht habe, dann lebe ich gar nicht. Wenn ich so etwas wie die Teezeremonie nehme, nicht unsere kurze Teezeremonie, sondern eine richtige japanische Teezeremonie, dann dauert die recht lange. Die Vorbereitung, die Gäste werden hereingeführt, vorwärts der Teeplatz gesäubert, die Teegeräte werden gesäubert, dann gibt es Tee, hinterher dürfen alle sich nochmal die Teegeräte anschauen, dann wird noch ein bisschen geredet, danach wird alles wieder aufgeräumt. Dauert sehr lange, so eine Teezeremonie. Und der eigentliche Augenblick, wo man Tee trinkt, ist ganz kurz. Wenn ich bei einer Teezeremonie bin, dann habe ich vielleicht 45 Sekunden von mindestens einer Stunde Kurzform, wo ich Tee trinke. Das ist der Weg. Dieser kurze Augenblick, Tee trinken, ist der Weg. Das andere ist nicht der Weg. Die ganze restliche Teezeremonie könnte ich weglassen. Der ganze Sinn der Teezeremonie ist eigentlich nur dazu da, dass ich diesen Tee trinken kann. Wenn ich das so sehe, dann mache ich aus dieser großen Teezeremonie eine große Zeitverschwendung. Aber wenn ich das nicht so sehe, wenn ich sage, der gewöhnliche Geist ist der Weg, dann verstehe ich, dass das alles zusammengehört. Ich kann den Tee nicht trinken, wenn vorher der Raum nicht vorbereitet wurde. Ich kann den Tee nur dann trinken, in einer Teezeremonie, wenn die anderen mitmachen, wenn die anderen sich in der richtigen Weise verhalten, wenn das Teegeschirr vorher gereinigt wurde und so weiter und so fort. Alles das gehört zu einer Wirklichkeit. Das ist der Weg. Und ganz viele Sachen bei der Teezeremonie sind gewöhnliche Sachen. Die sind etwas stilisierter, wenn man sie sieht. Aber eigentlich ist es wirklich, ich putze die Schale. Was ist gewöhnlicher als eine Schale sauber machen, bevor ich sie benutze? Abgesehen davon, dass sie natürlich vorher schon sauber ist, aber es sind ganz einfache Sachen. Oder ein Prinzip auch bei der Teezeremonie ist, dass Sachen, die schwierig sind, einfach aussehen müssen. Und Sachen, die einfach sind, mit Sorgfalt aufgeführt werden müssen. Das heißt, das ist das Gegenteil von dem, wie wir normalerweise mit der Welt umgehen. Sachen, die schwierig sind, die kriegen meine ganze Aufmerksamkeit. Aber Sachen, die einfach sind, um die kümmern wir uns nicht. Das ist alles ein Resultat unserer dualistischen Weltsicht, dass wir sagen, die einen Dinge sind wichtig, die anderen sind unwichtig, der Weg ist wichtig. Die Übung ist wichtig, nach der Übung ist nicht so wichtig. Dass ich zum Session gehe, ist wichtig. Soweit ich heraus bin, ist das alles egal. Das ist der getrennte Geist. Deswegen sagt Nansen, der gewöhnliche Geist ist der Weg. Soll ich nach ihm suchen? Wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm. Das wird dann eben auch klar. In dem Moment, wo ich sage, der Geist, der Weg, um den es geht, ist etwas ganz Besonderes, was wichtiger ist als etwas anderes, was abgetrennt ist von etwas anderem. Solange ich diese Vorstellung pflege, bin ich von ihm getrennt. Sobald mir klar ist, dass es so etwas nicht gibt, dass es wirklich nichts gibt außerhalb des Weges, dann bin ich vom Weg nicht mehr getrennt. Wie kann ich den Weg finden, wenn ich nicht nach ihm suche? Beharrte Joshu. Das ist ein Paradoxon unserer Übung, dass das einfach so ist, dass wir so gestrickt sind, dass wir suchen müssen. Wir machen uns auf die Suche. Die 10 Ochsenbilder fangen damit an, dass man die Spuren des Ochsen sucht. Am Anfang suchen wir nach irgendwelchen Goldklumpen, irgendeinen Strahl am Horizont, den wir gesehen haben. Wir suchen etwas Besonderes, weil wir glauben, es fehlt unserem gewöhnlichen, alltäglichen Geist etwas. Deswegen müssen wir etwas Besonderes suchen. Das ist unser Antrieb. Das macht nichts. Aber trotzdem ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die Antwort darin eigentlich nicht liegen kann. Weiterhin irgendetwas nachzujagen, was nicht schon da ist. Nansen erwiderte, der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Wissen ist Verblendung, Nichtwissen ist Verwirrung. Wissen ist Verblendung. Nichtwissen ist Verwirrung. Das ist eine andere Sichtweise, als wir sie normalerweise haben. Normalerweise gehen wir davon aus, Nichtwissen ist, ich weiß nicht, wie man mit der Welt umgehen muss. Und Wissen ist eine bestimmte Fähigkeit, mit der Welt umzugehen, herausgefunden haben, wie sie funktioniert, oder eine bestimmte Technik gelernt zu haben. Und wenn ich diese Technik habe, dann kann ich mit der Welt umgehen, dann habe ich die Welt unter Kontrolle. Die ganze Ratgeber Kultur und 40% von YouTube bestehen nur daraus, uns das zu liefern und das anzusprechen. Ohne unsere Vorstellung, dass wir uns irgendein Wissen aneignen könnten, mit dem wir die Welt unter Kontrolle bekommen. Das ist eigentlich eine moderne Form von Magie. Magie beruht eigentlich auch darauf, dass das Versprechen ist, wenn du bestimmte Techniken machst, an bestimmte Rituale hältst, bekommst du Macht über Geister oder Wesenheiten. Und diese Macht ist dazu da, die Welt unter Kontrolle zu bekommen und dir Vorteile zu verschaffen. Das ist unsere Vorstellung von Wissen. Und deswegen sagt Nansen, das ist Verblendung. Denn diese Sichtweise, dass die Welt dazu da ist, dass ich sie kontrollieren kann und dass ich nur ein Werkzeug finden muss, um das gerade zu biegen, bedeutet eigentlich, dass ich die ganze Zeit weiter die Welt manipulieren werde, in der Hoffnung, dass ich sie dahin kriege, wie ich sie für ideal halte. Dass ich dahin komme, das zu verwirklichen, was ich für den Weg halte. Ihr Weg, da nicht Weg. Und das muss ich verwirklichen. Als erstes gehen wir auch mit unserem Geist so um, weil er uns am nächsten ist. Also geht es darum, unseren Geist darauf zu trimmen, dass er leer ist und immer in Versenkung. Und diese Technik muss ich lernen, wenn ich Zen übe, denken wir. Wie gesagt, das ist nützlich, das zu üben, aber zu glauben, dass das befreit, ist eine Verblendung. Denn ich kann nicht immer in diesem Zustand verbleiben. Der Buddha soll gesagt haben, im tiefen Samadhi kann man maximal 7 Tage bleiben. Dann fällt man wieder raus. Und je tiefer der Samadhi, je tiefer der Versenkungszustand, je reiner, je ruhiger der war, desto schlimmer wird das rausfallen. Als Kontrast. Wenn du wirklich den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden? Bei diesen Worten kam Joshu zu plötzlicher Verwirklichung. Den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreichen. Grenzenlos wie das Universum. Wenn du den Weg suchst, und wir suchen immer den Weg, dann ist es wichtig, sich darüber klar zu werden, nach und nach, dass wirklich der gewöhnliche Geist der Weg ist. Der gewöhnliche Geist, so wie er ist. Nicht ein konstruierter Supergeist. Keine Superpower, irgendetwas, was man mit sehr viel Technik erreichen kann, dann verkleinere ich einfach mein Leben und verkürze es. Ich kann nur eine bestimmte Zeit meines Lebens im tiefen Samadhi verbringen. Und wenn ich im tiefen Samadhi bin, wenn ich in einem tiefen Versenkungszustand bin, kriege ich davon auch gar nichts mit. Ich habe auch gar nichts davon. Also, der Weg ist, den gewöhnlichen Geist zu finden, in dem, wie mein Geist ist, in allem, was da drin passiert, in dem Angenehmen, in dem Unangenehmen, Sachen, auf die ich stolz bin vielleicht, Sachen, auf die ich nicht so stolz bin. Und darin liegt die Befreiung, wenn ich bei diesem Geist bleiben kann. Egal wie er ist, wenn mir das vollkommen egal ist, was in dem Geist vorgeht, wenn ich trotzdem da drin bleiben kann. Das ist das, was uns oft abschreckt, zu sitzen. Ich zum Beispiel habe nach, keine Ahnung jetzt, 28 Jahren sitzen, immer noch, wenn ich noch zu Hause mich hinsetze, aber einen Widerstand, den ich überwinden muss, immer noch. Es fällt mir immer noch schwer, mich hinzusetzen. Warum? Weil ich, wenn ich sitze, meinem Geist stärker ausgesetzt bin. Und zwar nicht dem schönen, ruhigen Meditationsgeist, sondern beim Geist, so wie es er ist, so wie er ist. Und natürlich viel lauter. Das ist auch das, was uns passiert, wenn wir das erste Mal sitzen. Wir hören auch einmal, wie laut unser Geist ist. Und wir wollen halt dahin kommen, dass diese Lautstärke weg ist. Dass es ruhig wird, harmonisch, schön, hell. Aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, den Geist so wahrzunehmen, wie er ist. Je mehr ihr das könnt, desto weniger verwirrt seid ihr. Und je weniger ihr verwirrt seid, desto schöner wird das Leben. So wie das Gedicht sagt. Frühlingsblumen, Sommermond, Herbstbrise, Winterschnee. Wenn keine unnützen Dinge deinen Geist verwirren, hast du die schönsten Tage deines Lebens. Da steht nichts davon, dass dein Geist vollkommen leer ist, sondern nur, dass Dinge, die in deinem Geist sind, ihn nicht verwirren. Einfach, weil du nicht versuchst, sie loszuwerden. Einfach allem, was dir in deinem Geist begegnet, offen gegenüber sein kannst und es zulassen kannst. Und dich davon nicht trennen musst, auf der Flucht zu einem reineren, perfekteren Geist, einem besonderen Geist. Der gewöhnliche Geist ist der Weg. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem gewöhnlichen Geist.